Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
3 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Und Deutschland will nur ein paar Tausend aufnehmen. Das geht gar nicht, findet Oberkirchenrätin Barbara Rudolph und fordert nicht nur zur Weihnachtszeit, dass Deutschland 100.000 Flüchtlinge aufnehmen soll. Aber gerade zu Weihnachten sollten wir uns den Flüchtlingsschicksalen zuwenden. Weil wir in einer Woche Weihnachten haben und das schließlich auch von einer Flüchtlingsgeschichte erzählt, haben wir Barbara Rudolph heute eingeladen, um das Thema, wie viele Flüchtlinge können wir eigentlich aufnehmen, mal aus christlich-weihnachtlicher Perspektive zu betrachten. Da trifft es sich gut, dass Barbara Rudolph selbst aus einer Flüchtlingsfamilie stammt und am eigenen Leib erfahren hat, was Flüchtlinge brauchen und was nicht. Herzlich willkommen, Barbara Rudolph, in dieser Sendung Menschen extra mit dem Titel Nicht nur zur Weihnachtszeit. Warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge auf? Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, dass das schwierig war und dass Ihr Tag sehr voll ist. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Es wird eine bisschen andere Menschensendung, aber es bleibt eine Menschensendung. Am Mikrofon, Angela Krumpen. Auch wenn das hier eine Domradio-Menschensendung extra ist, Barbara Rudolph, manche Dinge bleiben gleich, zum Beispiel der Fragebogen. Auch bei Menschen, wie bei Ihnen, die schon mal zu Gast in dieser Sendung Menschen das stimmt, als Mensch ja. war. Deswegen brauche ich von Ihnen nochmal Beruf.
Ich bin Pfarrerin von Beruf und jetzt gerade Oberkirchenrätin in der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Sowas wie eine Fastbischöfin. Berufung?
Meine Berufung ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Die Flüchtlingsgeschichte meiner Mutter hat mich gelehrt,
dass man sich in seinem Leben nie auf Grenzen verlassen kann. Sie können sich immer verschieben.
Ohne die Flüchtlingsgeschichte meines Vaters wäre mein Leben
ganz anders verlaufen. Dann würde ich jetzt in der DDR aufgewachsen sein.
Dass ich ein Kind von Flüchtlingseltern war, habe ich so richtig begriffen als
ich noch ganz klein war und meine Eltern sich Dinge nicht leisten konnten, die Nachbarn zur linken und zur rechten Seite sich kaufen konnten.
Spätestens, als ich die Barmener Erklärung im Studium fand, war mir klar, dass mein Glaube nur politisch geht, weil?
Weil Gott diese ganze Welt liebt und nicht nur die Kirche und nicht nur die Christen und Christinnen, sondern eben die Schöpfung und alles, was dazugehört.
Als Pfarrerin war es mir deswegen immer wichtig,
dass ich mich für die Menschen einsetze, aber auch für die Umgebung, in der sie leben, dass sie besser wird.
Für kurdische Flüchtlinge sorgen hieß in Mürs?
Ganz schlichte Dinge machen. Einen Stuhl besorgen, einen Arbeitsplatz für das Kind, das Hausaufgaben machen musste und mit ihnen gemeinsam zu Behörden gehen und sie begleiten.
Deutschland soll 100.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen, weil?
Weil bei uns vor den Toren Menschen gerade sterben. Oder für ihr Leben lang psychisch krank sind und vor dem Krieg weglaufen und wir nicht die Türen verrammeln können.
Ich würde mein Haus für Flüchtlinge dann aufmachen, wenn?
Wenn mich jemand fragt und wenn es sinnvoll ist.
Der Staat muss für Flüchtlinge?
Die Voraussetzung schaffen, dass sie für mir eine bestimmte Zeit sicher leben können.
Die Kirche muss für Flüchtlinge?
Eine Willkommenskultur anbieten, damit die Menschen nicht nur Rahmenbedingungen haben, sondern wirklich als Menschen wahrgenommen werden.
Wenn Menschen sagen in Deutschland, das Boot ist voll, mehr geht nicht, sage ich?
Das stimmt nicht.
Seitdem ich öffentlich fordere, 100.000 Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland zu holen, ist mein E-Mail-Account
ziemlich voll. Mit manchen, die das nicht gut finden, aber auch vielen, die ganz dankbar sind, dass es in dieser Zeit auch ein menschliches Herz gibt.
Mit den Vorwürfen, die kommen, mache ich?
Dass ich sie diskutiere und prüfe auf ihre Ernsthaftigkeit und was daran richtig ist und was daran falsch.
Christen müssen Flüchtlingen schon alleine deswegen helfen, weil?
Jesus Christus selbst ein Flüchtling war. Wenn er nicht nach Ägypten gekommen wäre, dann hätten wir ihn heute nicht als erwachsenen Menschen, den wir ehren könnten und der uns gesagt hat, dass Gott uns liebt.
Die Geschichte vom Lazarus ist eine Parabel für unseren Umgang mit Flüchtlingen, weil?
Weil ein reicher Mann den Lazarus vor seiner Haustür wahrnimmt und trotzdem ignoriert.
Flüchtlinge brauchen, wenn sie irgendwo ankommen?
Das Allernötigste, einen Raum, in dem sie sicher leben können, etwas zu essen, Kontakte zu ihren Angehörigen nach Hause und Menschen, die ihnen in dieser fremden Umgebung helfen, solange sie es brauchen, bis sie sich wieder selber helfen können.
Flüchtlinge brauchen nicht?
Sie brauchen nicht Aggression und sie brauchen nicht Mitleid, sondern sie brauchen Begegnung auf Augenhöhe.
Gott hat alle himmlischen Heerscharen aufgeboten, um der kleinen Familie nach Ägypten sicheres Geleit zu geben. Weil?
Weil Gott die Schutzlosen liebt und das an seinem Sohn auch zeigt.
Und wenn wir diese Geschichte angucken, dann heißt das für uns?
Ihm hinterherlaufen.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen extra. Nicht nur zur Weihnachtszeit, warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge auf? Domradio, die Sendung Menschen extra heute. Und deswegen ist unser Gast Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin der Evangelischen Landeskirche. Und unser Thema ist nicht nur zur Weihnachtszeit. Warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge auf? Barbara Rudolph, Sie fordern zusammen mit Ihrer Kirche, dass Deutschland 100.000 Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen müsse. Geplant sind im Moment nur 5.000 für ganz Deutschland. Für Köln heißt das 200. Das sei beschämend, finden Sie. Warum ist das beschämend? Es gibt Leute, die sagen, 5.000 sind 5.000.
Also, wenn wir wissen, dass es weit über 1 Million Menschen sind, die auf der Flucht sind, dass in Jordanien
über drei Millionen.
Und 1 Million fliehen im Land selbst noch einmal, dann sind einfach 5.000 plus 5.000, Regierung hat gerade auch nochmal weitere 5.000 bewilligt, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn wir dann auch nochmal schauen, dass im Libanon im Sommer pro Tag 5.000 Flüchtlinge kamen in ein Land, das nur 3,2 Millionen Einwohner hat, dann wissen wir, wie groß die Not ist.
Also ich habe in der Zeit von dieser Woche gelesen, die nennen es diesen kleinen Zwerg Libanon, 1,25 Millionen Menschen schon aufgenommen hat.
Ja, und das kann uns ja auch nicht gut tun. Der Nahe Osten ist bei uns vor der Haustür. Und wenn Jordanien, Irak und der Libanon so aufgefüllt werden mit Flüchtlingen, dann entsteht dort eine soziale Unruhe. Wir müssen bedenken, es gibt keinen Wohnraum mehr, es gibt kein Wasser mehr in Jordanien. Produzieren wir dort vor unserer Haustür einen Brandherd, den wir so nicht wollen, während wir hier wirklich die Möglichkeiten hätten.
Sie fordern 100.000. Ist das einfach so in den Raum gesetzt? Ist eine tolle Zahl? Wirkt gut? Oder was haben Sie sich dabei gedacht?
Das ist realistisch geprüft. 5.000 plus 5.000. Also wenn wir anfangen, in diesen Zahlen zu diskutieren und dann Nordrhein-Westfalen ja auch, wir sind ja durchaus entgegenkommend, sagen, es können auch noch mal 1.000 mehr sein, wenn es Familienangehörige sind, dann sind das Zahlen, über die ich so nicht diskutieren will. An der Höhepunkt des bosnischen Bürgerkrieges haben wir 320.000 Menschen hier vorübergehend aufgenommen. Und dieses Land hat das kurz nach der Wende trotzdem gut überstanden.
Das ist noch gar nicht so lange her und die Menschen sind hier auch nicht alle geblieben. Natürlich sind ein paar geblieben, die hier Wurzeln gefasst haben, Kinder, die hier geboren sind. Also das Leben geht ja weiter, während man auf der Flucht ist. Und dann geht das Leben dann auch seine eigenen Wege. Aber diese 320.000, die meisten davon wollten in ihre Heimat zurück und sind in ihre Heimat zurück. Was ist denn jetzt anders, dass wir jetzt über 5.000 und nicht über 300.000 reden?
Die Europäische Union hat in den letzten 20 Jahren ein Training in Abschotten gemacht, das uns als Kirchen regelrecht erschreckt. Wir haben viele Asylbewerber gehabt, Anfang der 90er Jahre noch. Die haben wir jetzt gar nicht mehr, nicht weil sie nicht nach Deutschland kommen müssten, sondern weil sie nicht nach Deutschland kommen können. Unsere Flüchtlinge sterben an den Außengrenzen der Europäischen Union oder scheitern an ihnen.
Das heißt dann Frontex und Secure und Eurosecure und heißt dann, wir retten die Flüchtlinge aus dem Meer, damit sie nicht ertrinken.
Das tun wir zum Teil ja auch nicht. Sie ertrinken ja, wir wissen das.
Ja, aber deswegen gibt es ja dieses Secure System, dass wir die Menschen finden und sie dann, dass sie nicht ertrinken. Ich sage das ein bisschen zynisch, weil ich empfinde das sehr zynisch, was da passiert.
Und es ist weit weg von uns. Das ist das Problem. Also die EU-Außengrenzen, das ist Süditalien, das ist Griechenland, das ist die spanische und portugiesische Grenze. Da kommt keiner von uns beim Einkaufen mal vorbei.
Da wollen wir aber nett Urlaub machen.
Da wollen wir nett Urlaub machen und wissen inzwischen, dass das Urlaubsland oder das Meer, das wir am meisten lieben, das Mittelmeer, ein Todesgrab ist für ganz, ganz viele. Und deswegen sage ich, wir können nicht einfach zuschauen, sondern wir müssen Menschen in einer Kriegssituation helfen. Dies ist eine Katastrophe.
Das hat vor knapp 20 Jahren noch funktioniert, mit den Menschen in der Kriegssituation helfen. Das funktioniert heute nicht mehr. Sie haben gesagt, das liegt daran, was in Europa alles passiert ist, dass wir so die Grenzen so dicht gemacht haben. Was ist denn Ihre Hoffnung, dass man heute wenigstens ein Drittel davon aufnehmen kann? Also warum, wie glauben Sie, kann das jetzt, könnte das gehen?
Ich glaube, dass das möglich ist, wenn es einen politischen Willen dazu gibt. Und deswegen äußert sich die Kirche sehr laut, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und sagt, das ist möglich und es muss eine politische Entscheidung gefällt werden. Dann wird es auch ja machbar sein und das fordern wir.
Ich würde gerne einmal am Anfang dieser Sendung sagen, worüber wir reden und worüber wir nicht reden, denn das ist ein unglaubliches Fass, was wir da aufmachen, ein sehr weites Feld.
Sehr gern.
Flüchtlingspolitik heißt, es kann Kriegsflüchtlinge geben, es gibt Armuts- oder sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann haben wir noch überhaupt nicht über Migration und Einwanderungspolitik gesprochen. Über all das können wir heute nicht reden. Worüber können wir heute reden? Worüber wollen wir heute reden?
Genau, das ist ein großes Fass, man darf nicht alles durcheinander mischen, aber wir wollen heute über Menschen sprechen, deren Stadt und deren Land zu einem Schlachtfeld geworden ist, zu einem Kriegsschauplatz, über die Menschen aus Syrien, die in irgendeiner Weise versuchen wollen zu überleben.
Und auch darüber, dass es hier ja das ein oder andere leerstehende Zimmer gibt.
Das auch.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Barbara Rudolph. Sie ist Oberkirchenrätin und unser Thema ist nicht nur zur Weihnachtszeit. Warum nehmen wir so wenige Flüchtlinge auf? Barbara Rudolph, Sie haben sich heute sehr, aber auch schon Ihr ganzes Berufsleben lang für Flüchtlinge engagiert. Und das hat viel mit Ihnen zu tun und mit den Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben, auch als Kind gemacht haben. Sie sind nämlich als Kind in einer Familie mit doppelter Flüchtlingserfahrung groß geworden. Vater und Mutter haben je eine Fluchtgeschichte. Ihre Mutter ist sogar zweimal geflohen. Fangen wir mit der Geschichte Ihrer Mutter an.
Ja, das stimmt.
Die hat es besonders gründlich machen müssen.
Meine Mutter ist wie viele, die in Ostpreußen aufgewachsen sind, im Januar 1945 mit einem Treck aus Ostpreußen, aus Osterode geflohen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. Die anderen Familienmitglieder waren irgendwie anders, haben sich durchgeschlagen als letztes ihr Vater. Und sie ist mit diesem Trauma, sie war 16 Jahre alt, wirklich auch, das hat sie an uns auch weitergegeben. Sie hat ganz oft gesagt, eben gut, dass wir am großen Rhein leben, sind in Gamm-Flintfort und in Homberg aufgewachsen.
Niederrhein, genau.
Ja, Niederrhein. Wenn der Russe kommt, dann nur bis zum Rhein. Dann wird der Niederrhein zu Holland zugeschlagen und wir sind sicher. Da merkte ich so als Kind schon, also wie unsicher so das Lebensgefühl meiner Mutter gewesen ist.
Wie so eine Landkarte, die man ständig neu zeichnen kann.
Ja, also Grenzen sind überhaupt nicht fest für sie gewesen und die Landkarte kann sich verschieben und sie hat eben ganz oft erzählt, wie sie Angst hatten, kommen wir noch über die Weichsel oder schaffen wir das nicht mehr. Das hat sie geprägt und dann ist sie eben in Quedlinburg gelandet und in der DDR zunächst aufgewachsen.
Genau, und ich habe ja gesagt, sie musste das gleich zweimal bewältigen. Also sie hat dann ihre Heimat in Ostpreußen als 16-Jährige verlassen. Hat dann in Quedlinburg ihren späteren Mann, das ist dann auch ihr Vater geworden, kennengelernt und hat beschlossen, oder die beiden zusammen haben beschlossen, wir müssen hier wieder weg.
Ja, sie hat meinen Vater als Schüler kennengelernt in der Oberstufe des Gymnasiums und dann waren sie 5 Jahre lang miteinander verlobt und als sie überlegten, eine Familie zu gründen, meine beiden Eltern waren sehr engagierte Christen, da begann gerade der antikirchliche Kurs sehr viel strenger und massiver zu werden in der DDR und dann haben sie sich auf unterschiedlichen Wegen entschieden, bevor sie eine Familie gründen und Kinder aufziehen, wollen sie in ein Land fliehen, indem sie auch als Christen und Christinnen erziehen können. Dann sind sie 53 auf unterschiedlichen Wegen geflohen.
Genau, sie haben sich dann getrennt. Das ist ja auch, also ich meine, Flucht ist Flucht. Das war vielleicht nicht die Flucht aus Ostpreußen, aber es war ja trotzdem schon gefährlich. Sonst hätte es ja keine Flucht sein müssen. Hätte man einfach reisen können. Ne? Es war keine Reise, es war eine Flucht. Und ihr Vater ist im Verhältnis zu ihrer Mutter schon glimpflicher weggekommen, glaube ich. Aber alles aufgeben musste er auch.
Ja, er ist über Nacht illegal über die Grenze am Harz gegangen. Er ist auch zwei oder dreimal erwischt worden und erst wieder zurückgeschickt worden, bis es ihm dann gelungen ist, nach Westdeutschland zu kommen. Aber all die Beziehungen, die sein Vater ihm wiederum versprochen hatte, haben überhaupt nicht funktioniert. Er hat im Bergbau dann ganz klein angefangen, obwohl er eigentlich schon zum Studium immatrikuliert war, weil dann die Eltern von ihm auch sehr, sehr traurig und empört waren, ihn überhaupt nicht unterstützt haben. Und er als Flüchtling mit einer Aktentasche und einem kleinen Koffer in der Hand eben auch sich hier erstmal nichts aufbauen konnte, sondern ganz schnell eine Arbeit finden musste.
Das heißt, er hat über Nacht seinen Status verloren und seine Familie. Und ihre Mutter hat ihre Heimat verloren. Und Quedlinburg war dann vielleicht auch gar keine Heimat mehr, sondern irgendwas,
wo sie dann gelebt hat. Quedlinburg war nur der Ort, an dem sie nach der Flucht gelandet ist und wo sie viel, viel Armut erlebt hat.
Also, ihre Eltern beide diese sehr existenziellen Erfahrungen. Und sie sagen, also meine Mutter hat einfach sehr unsicheres Lebensgefühl gehabt. Das hat sie uns weitergegeben. Aber sie haben auch früh gemerkt, dass wirklich was anders ist, wenn zum Beispiel ihre Freundinnen drei Straßen weiter zur Oma gingen.
Das stimmt. Wir waren, unsere ganze Familie ist verstreut. Einige sind in der DDR geblieben. Einige, also die Familie meiner Mutter mit vielen Geschwistern ist von Norddeutschland bis Bayern ganz verteilt gewesen, weil jeder seinen eigenen Fluchtweg genommen hat. Und wir haben keine Wurzeln erst gehabt am Niederrhein. Das ist erst so, ja, mit meinen Eltern zusammengewachsen, dass wir uns dort zu Hause fühlten.
Kinder nehmen die Welt immer so, wie sie ist, in die sie reinwachsen. Was es aber bedeutet, wo man da reingewachsen ist, merkt man oft erst später. Sie haben es auch später gemerkt, als sie in Moers dann Pfarrerin waren und Flüchtlinge und Flüchtlingsarbeit gemacht haben. Das erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen. Heute die Sendung Menschen extra, nicht nur zu Weihnachten. Warum nehmen wir eigentlich so wenig Flüchtlinge auf? Und unser Gast heute ist Barbara Rudolph, sie ist Oberkirchenrätin. Barbara Rudolph, wir haben eben ganz viel über die Flüchtlingserfahrungen ihrer Familie gesprochen. Und das, wenn man das dann so konzentriert anguckt, dann klingt das so schwer und als wäre das irgendwie ein großer Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. War es überhaupt nicht? Ihnen war das nicht bewusst?
Also ich wusste das, aber das spielte keine Rolle.
Genau, die
auf
Rolle,
der Straße
die das spielte,
spielten wir mit allen Kindern zusammen. Das spielte wirklich, es war am Rande.
Sie sind dann Pfarrerin geworden. Ich habe schon mal im Fragebogen gestreift, dass die Barmener Erklärung wichtig für Sie war. Also Sie haben im Studium begriffen, dass Sie den Glauben nur leben können, wenn Sie ihn auch politisch leben. Entsprechend wollten Sie auch als Pfarrerin sein und waren dann in Moers und irgendwann ist das dann aber doch zusammengekommen, die Erfahrungen ihrer Eltern und die Erfahrungen, die sie als Pfarrerin gemacht haben.
Ja, ganz schnell. Ich war in Moers in der ersten Woche und war noch dabei, mein Pfarrhaus einzurichten, als es an der Tür klingelte. Und es kamen drei kurdische Familienväter mit Schnurrbärten und wenig Deutschkenntnissen, die sich in mein Wohnzimmer setzten, das noch nicht eingerichtet war, und sagten, sie könnten jetzt nicht mehr so weiterleben, ich sollte sofort mitkommen. Und dann haben sie mich eben wirklich in die unmittelbare Nachbarschaft in ihre Wohnung gebracht, in der eben eine achtköpfige Familie und in einer anderen sieben Menschen lebten, in zwei Räumen mit schwarzem Schimmel an der Decke, weil es eine schlechte Bausubstanz war. Und sie fragten mich, wie soll denn hier unser 7-jähriger und unser 13-jähriger Sohn Hausaufgaben machen? Und ich wohnte in einem großen, gerade frisch gestrichenen Pfarrhaus. Das war der Anfang meiner Arbeit mit Flüchtlingen, so unmittelbar. Wir sind dann am nächsten Tag schon...
Ich will wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist.
Ja, wir sind dann zum Ausländeramt gegangen und haben das gesagt. Dann haben gesagt, ja, es gäbe im Moment keine größeren Räumlichkeiten, es wäre eben so beengt. Und dann haben wir gesagt, aber es kann nicht sein, dass die Bausubstanz so schlecht ist, dass dort schwarzer Schimmel ist, das macht die Kinder krank. Und dann gab es eine Besichtigung und so weiter. Es war ganz viel, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis dann wirklich auch mehr Räume zur Verfügung gestellt wurden. Ich glaube, ein Zimmer mehr. Und wir haben dann angefangen, im Gemeindehaus Hausaufgabenhilfe zu machen und Deutschkurse für die Frauen und die Möglichkeit, auch mal miteinander zu kochen, um aus dieser wahnsinnigen Enge und diesen schlechten Gebäuden herauszukommen. Das war mein Anfang als Pfarrerin.
Und Sie haben erzählt, irgendwann haben Sie dann eben in der Gemeinde auch mal zusammengesessen, als dann all diese Initiativen entstanden waren und mit den Frauen darüber geredet, wie das eigentlich ist, so Flüchtlinge. Und dann haben Sie festgestellt, es gab nur 3 Frauen, die keine hatten, die keine Flüchtlingserfahrung hatten.
Ja, das war ganz interessant. Es gab ja eine große Welle, viel, viel mehr Flüchtlinge, als wir über heute sprechen. Damals, Anfang der 90er Jahre. Und wie heute gab es aber eine große Abwehr bei vielen Deutschen. Und die ändert sich in dem Moment, wo man sich gegenseitig kennenlernt. Also haben wir eine Begegnung gemacht, unsere Frauenhilfe, also viele alte Damen und die kurdischen Frauen. Und jede Frau hat erzählt, wo sie geboren ist. Und da waren nur 3, die in demselben Ort geboren waren, wo sie jetzt lebten. Und das war ein riesiges Aha-Erlebnis. Dann sagte eine Frau, die aus Schlesien geflohen war, und wir konnten wenigstens die Sprache. Mhm. Und es war plötzlich, war man sich sehr nahe gekommen.
Aber da ist doch ein Schlüssel dafür, dass man sich anderen Menschen zuwendet. Jemand, der sagt, wir konnten wenigstens die Sprache, versetzt sich ja in die Lage von den Menschen, die kommen, die nichts haben und die Sprache nicht kennen. Wenn man das kann, auf die andere Seite gehen, die Indianer sagen, in den Mokassins der anderen gehen, muss es ja nicht 30 Tage machen, aber wenigstens mal versuchen, dann ändert sich was. Dann ist man bereit, was zu tun, oder?
Das ist an diesem Nachmittag genau passiert. Bis jetzt waren das fremdaussehende Frauen in seltsamen Gewändern, die noch nicht einmal auf Deutsch eben das Päckchen losschicken konnten an der Post und alle aufhielten. Und in dem Moment merkten sie, ach Mensch, ein Glück, ich konnte damals wenigstens die Sprache. Und sie merkten, wie schwierig es ist, Deutsch zu lernen. Und das war genau, also ein Perspektivenwechsel, der vorgekommen war.
Was machen Sie mit Menschen, die diesen Perspektivwechsel nicht tun, nicht gehen können oder erstmal nicht gehen?
Ich glaube, jeder Mensch kann das tun. Also mit vielen Menschen in unserer Kirchengemeinde sind wir einfach zu den Flüchtlingen gegangen. Und haben die Häuser angeguckt und haben uns besuchen lassen. Als Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen haben wir mal mit Polizisten das gemacht, die immer mit kriminellen Ausländern zu tun hatten. Und dann haben wir gesagt, grün geht fremd. Und sie haben einen Tag in einer Flüchtlingsfamilie verbracht. Okay. Danach war es anders.
Es gibt viele Arten, das Evangelium zu lesen. Nicht alle lesen das politisch. Der neue Papst Franziskus tut das. Deswegen führte seine erste Reise nach Lampedusa. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde. Vorher hören wir eine Geschichte, die Barbara Rudolph uns mitgebracht hat, im Wort zur vollen Stunde. Und ich würde mal vermuten, sie hat was mit Flüchtlingen zu tun.
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und es war ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß, und er rief, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du ein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe ja noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Menschen-Extra-Sendung. Nicht nur an Weihnachten. Warum nehmen wir in Deutschland so wenig Flüchtlinge auf? Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, Barbara Rudolph, Dankeschön. Oberkirchenrätin. die gerade fordert, dass Deutschland 100.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen soll. Jetzt habe ich das eben ein bisschen vermasselt. Ich hatte angekündigt, dass Sie eine Flüchtlingsgeschichte mitbringen und dann haben Sie gesagt, nee, es geht nur um Armut. Aber Sie haben die Geschichte natürlich mitgebracht vom armen Lazarus und dem reichen Mann und haben die ganze Geschichte auch vorgelesen, nicht nur den ersten Teil, der ist ja sehr viel bekannter, weil Sie sagen, das hat ganz viel mit uns und mit unserem Haus in Europa zu tun.
Ja, also es ist ja eine Geschichte von einem Reichmann, der übrigens keinen Namen hat. Ja, in der Geschichte hat nur der Arme einen Namen. Das finde ich schon toll. Also die Namen und Rang und Namen haben in der Bibel, das sind die Armen. Das finde ich schon der erste schöne Teil an dieser Geschichte. Wir sprechen manchmal vom Haus Europa. Und diese Geschichte ist mir in dieser Weihnachtszeit so in mein Herz gesprungen, weil ich denke, wir leben zwar nicht in Purpur und wir feiern nicht immer nur Feste, das wäre Blödsinn, aber wir leben in einem sicheren Haus Europa und vor seinen Toren liegen Menschen mit Geschwüren an Leib und Seele und im Mittelmeer ertrinken Menschen und die Hunde haben es fast besser als diese Menschen. Und ich denke mir manchmal, wir sind solche Reichen, die es zulassen, dass vor ihren Türen Menschen so in der Gosse liegen.
Nun lag der Lazarus ja direkt zu Füßen des reichen Mannes. Also wer von uns muss schon einen ertrinkenden Flüchtling sehen? Obwohl im Fernsehen, ne?
Wir haben sie gesehen im Fernsehen, ja. Also das ist ja das, was in dieser Geschichte vorkommt, wo der reiche Mann am Ende sagt, Mensch, was habe ich denn da in meinem Leben auch falsch gemacht? Das soll nicht meinen Geschwistern passieren. Ist ja ein toller Mann. Ne? Mhm. Er denkt an seine Brüder und er hört von Abraham, die wissen eigentlich schon alles. Wir wissen auch alles. Wir wissen, wie es dem Lazarus vor den Türen geht.
Also diese Wendung in der Geschichte, wo Abraham sagt, hören Sie es nicht von den Propheten, dann hilft Ihnen auch keiner, der von den Toten aufersteht, die ist schon heftig, oder?
Es ist das ganz große Vertrauen Abrahams, dass das Wort Gottes eben wirklich verständlich ist. Ne? In der Bibel steht mal, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und wir wissen, was gut ist. Und wenn wir uns an der Stelle nicht bewegen lassen und die Tür nicht aufmachen, dann sagt Abraham, wenn ihr das nicht tut, weil ihr das kennt und wisst, wie wichtig das ist, dann wird eben auch ein Wunder das nicht bewirken können, wenn ein Toter kommt.
Das ist ja nicht nett, was dem reichen Mann passiert. Ne? Diese Kluft ist dann, als er erkennt, was er gemacht hat und dann ist es für immer zu spät, die Kluft ist für immer da und die Welten für immer getrennt.
Wir erleben ja, dass es ein zu spät gibt, auch jetzt gerade. Also wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann ist es für sie zu spät, wenn wir jetzt erkennen, dass das falsch war. Das erzählt Jesus, es gibt die Möglichkeit eines zu späts und es gibt aber auch, und deswegen erzählt er die Geschichte, es braucht nicht zu spät zu sein. Erzählt es Menschen, die noch anders sein können als der Reiche in der Geschichte.
Es braucht nicht zu spät zu sein, weil wir schon alles haben, was wir brauchen, damit es nicht zu spät ist.
Ja, wir wissen schon, was wir machen können.
Die Sendung Menschen extra heute mit dem Thema nicht nur an Weihnachten, warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge in Deutschland auf? Und zu Gast ist die Oberkirchenrätin Barbara Rudolph. Barbara Rudolph. Unser neuer Papst, Papst Franziskus, hat seine allererste Reise, was immer einen Symbolcharakter hat, nach Lampedusa unternommen. Dieses winzige kleine Eiland im Mittelmeer, was so überfrachtet ist, weil es schon Europa ist. Im Juli ist er dorthin gereist, ist aufs Meer hinausgefahren, hat einen Kranz für die Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind, ins Wasser geworfen und dann eine Messe an einem Altar gehalten, der ein umgedrehtes Fischerboot war. Wie fanden Sie das?
Wir waren sehr dankbar für diese erste Reise des neuen Papstes und sind in Gedanken und in Gebeten auch mit ihm mitgereist. Wir finden, dass das ein ganz wichtiges Symbol für Europa, das sich ja mal als christliches Abendland benannt hat, gewesen ist, dass er an den Rand dieses Kontinents gefahren ist und etwas getan hat, das kann man nur katholisch verstehen. Das kann ich als evangelische Pfarrerin gar nicht so nachvollziehen, aber er hat ein Fischerboot, ein kaputtes Boot, in dem Menschen ertrunken sind, zu einem Altar gemacht. Der Altar spielt in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle. Da ist immer eine Reliquie drin, die an einen Märtyrer erinnert. Und er hat damit erklärt, die Menschen, die wir nicht nach Europa lassen und die auf der Flucht gestorben sind, das sind unsere Märtyrer von heute. Ich finde, ein stärkeres Symbol kann man kaum geben.
Es gibt viele Menschen, die so reagiert haben wie Sie, mit einer etwas ungläubigen Dankbarkeit. Es sind oft Menschen, die der Kirche eher fernstehen. Es gibt ganz viel Widerstand und ich habe mich mit diesem Widerstand in der Vorbereitung dieser Sendung auch beschäftigt. Und ich nehme mal einen, wie ich finde, krassen Vorwurf heraus, der das Ganze aber gut auf den Punkt bringt. Also da geht es in dem Widerstand oft um das Abendland, aber darum, dass man das beschützen muss, dass man das nicht den Muslimen überlassen dürfe. Und dann steht da zum Beispiel auch sowas wie: Gesten und Worte von Papst Franziskus standen daher im Zeichen einer schrägen, progressiven Simplifizierung bis hin zur Zelebration der Messe auf einem Schiffchen mit Sakralgegenständen aus Schrott. Gesten, die auf eine schnelle Popularität bei einem bestimmten Publikum und vor allem bei den Medien abzielen. Das ist ein Kommentar des italienischen Distrikts der Pius-Bruderschaft. Sicher ein Extremer, aber manchmal machen die extremen Kommentare ja was deutlich. Also es gibt ganz viel Widerstand gegen das, was der Papst da gemacht hat. Sie müssen ja auch mit viel Widerstand umgehen, auch jetzt, wo Sie diese Forderung gestellt haben. Ja. 100.000 Syrer sollen nach Deutschland kommen. Was denken Sie, was empfinden Sie, wenn Sie so eine Geste, die Sie selber so tief berührt, wenn das so viel Widerstand kommt?
Ja, ich glaube, das gehört zu Menschen dazu. Also die Jünger Jesu waren genauso. Und als sie mit ihm gingen und jemand schrie vom Straßenrand her, von Ferne, Menschensohn, hilf mir. Da haben sie dem Versuch, den Mund zu stopfen. Ah. Und Jesus hat gesagt, da ruft doch jemand. Und hat den zu sich in die Mitte geholt, Bartholomäus, und hat gesagt, ich will dir helfen, was willst du?
Das heißt, Sie finden es gar nicht so verwunderlich, dass dieser Widerstand von Menschen kommt, die nah.
Die im Kern der Kirche sind.
Genau.
Ja, also Jesus hat an der Stelle mit seinen eigenen Jüngern kämpfen müssen und hat gesagt, nein, der Hilferufer, der hat jetzt das Vorrecht. Dann mussten sie ihn, die hat gesagt, holt ihn mir her. Mhm. Sie mussten losziehen und ihn holen und er hat ihn dann gefragt, was willst du, dass ich dir tue?
Aber vielleicht wäre das auch wirklich mal hilfreich, dass diese Kritiker oder diese Widerständler nach Lampedusa gehen und mal die Menschen aus dem Wasser holen.
Ich glaube, dass Gott eine ganze Menge noch, auch mit widerspenstigen Christen und Christinnen tun kann. Wir müssen einfach verstehen, dass auch in der Mitte unserer Kirche es Widerstand gibt. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Aber wir sind diejenigen, die auch hören, dass es Gott anders will, als dass wir uns eine gut bürgerliche, gemütliche Region hier schaffen.
Domradio, die Sendung Menschen extra zum Thema nicht nur an Weihnachten. Warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge auf? Fragt, empört sich Barbara Rudolph. Sie ist Oberkirchenrätin von der Evangelischen Kirche. Sie haben, habe ich übrigens gesehen, auch Schützenhilfe bekommen. Die Miserio hat auch gesagt, dass wir viel, also katholische Unterstützung bekommen, gesagt, wir müssen mehr aufnehmen. Sie sagen nämlich, 100.000 syrische Flüchtlinge soll Deutschland aufnehmen. Deutschland, das ist der Staat. Ja. Staatliche Mühlen mahlen langsam. Und wenn ich an so ein paar Fälle denke, die jetzt dann auch in den Medien aufbereitet werden, dann gibt es Familien, syrische Familien hier, die wollen nichts lieber als die Oma und den Opa und den Bruder und die Schwester, die in Syrien fliehen, wirklich um ihr Leben laufen, nach hier holen. Die haben schon die Kinderzimmer leer geräumt und die haben auch genug Geld, um denen was zu essen auf den Tisch zu stellen. Theoretisch könnten die kommen. Praktisch geht das nicht. Die Oma stirbt eher, als dass sie nach Deutschland kommen können. Es ist ein bisschen einfach, nach dem Staat zu rufen.
Also ich will vorweg einmal sagen, Deutschland ist von allen EU-Ländern immer noch das Land, das am meisten Flüchtlinge aufnimmt.
Okay, erst das Positive.
Ja, ja, ich denke, das muss man auch sagen und wissen. Und trotzdem finde ich es eine Blamage und eine Schande, dass die gesamte Europäische Union viel, viel weniger aufnimmt als dieses kleine, winzige, zerrissene Land Libanon. Also das ist das Erste, was ich vorweg sagen muss, denn das wird Menschen sonst auch bewegen, die sagen, wir nehmen doch schon so viele auf. Aber 5.000 plus 5.000 ist eben ganz, ganz wenig im Vergleich zu anderen. Und darüber hinaus erlaubt der Staat eben über diese 10.000 dass eben Familienangehörige nachgeholt werden müssen. Aber dafür sind in der Tat die Hürden so hoch.
Das schon aber ist so lang, wie der Rhein lang ist.
Furchtbar, furchtbar lang. Also dass Menschen müssen zum Beispiel einfach ein Visum bekommen. Das kriegt man einfach nicht in einem Bürgerkrieg.
Naja, im Krieg ist es ja ganz leicht, irgendwie seine Papiere zusammenzuhalten im Krieg und zur Botschaft zu gehen und zu sagen, das bin ich, das sind meine Papiere, geben Sie mir ein Visum.
Originalpapiere auch noch. Und wenn man die nicht hat, weil man gar nicht mehr in sein Haus kommt oder sein Haus zerstört ist, dann geht man sicherlich dann zum Einwohnermeldeamt nach Aleppo und fragt nach einem neuen Geburtsschein. Also um es ein bisschen sarkastisch zu sagen, man tut so, als wenn es eine ganz normale Bürokratie wäre. Und nicht ein Krieg ist, in dem Menschen gerade versuchen, ihr Leben zu retten.
Das ist das, was Sie immer wieder sagen. Leute, versteht, dass wir hier nicht einfach so bürgerlich reagieren können. Krieg ist Not, ist Ausnahmesituation, ist Krise hoch 20 und dann müssen wir uns auch so verhalten.
Ja, genau das ist das. Also wir haben ja nicht bei den Flüchtlingen im Januar 1945 überlegt, ob sie jetzt eine Ausreisemöglichkeit haben, um über die Weichsel zu kommen. Wir haben auch nicht mehr gefragt, ob sie ein Zugticket haben, sondern man hat einfach versucht, sie möglichst zu retten.
Möglichst viele in den Zug zu kriegen. Der Libanon fragt das ja auch nicht. Der Libanon nimmt ja auch die Menschen auf, die aus Syrien weglaufen, weil die Menschen da sehen können, dass wer in Syrien bleiben muss, nicht mehr lange lebt. Trotzdem nochmal, Sie sagen, wir brauchen eine politische Lösung und dann sagt das politische Deutschland, ja, gerne, gerne, die können ja auch gerne unbürokratisch kommen. Also wir sagen 10.000, aber alle anderen können ja auch kommen, wenn die Gegebenheiten da sind. Und dann gibt es diese wahnsinnig bürokratischen Bedingungen. Ist das der Moment, wo Kirche sagen sollte, Leute, es geht hier um Menschen, wir machen selber was?
Ja, also es geht um zweierlei. Einmal, dass wir bitten, dass die staatlichen bürokratischen Vorgänge mit Visums oder mit dem Nachweis, dass die Familien, die hier aufnehmen, die syrischen Angehörigen, so viel Geld haben, dass sie im Zweifelsfalle gepfändet werden könnten. Das macht es einfach ungeheuer schwierig für sie. Sie müssten. Es sind ganz viele solcher Kleinigkeiten, von denen wir sagen, da könnte unser Land, wenn es sie denn wollen, einfacher machen. Und die Kirchen werden dann eine ganze Menge zu tun haben, damit eben, ja, wir es wahrnehmen, dass Menschen kommen, die mitten aus einem Krieg kommen und eine Willkommenskultur schaffen, ihnen helfen bei ihrem Einstieg hier, bei
aber
ihrem Überleben.
Aber dafür müssten sie ja erstmal hier sein. Sie kommen genau. Ja nicht nach hier. Also ich meine wahrscheinlich...
Deswegen sitze ich unter anderem hier, weil ich das fast unerträglich finde.
Können ja wahrscheinlich nicht nach Aleppo gehen. Keiner von uns kann das und kann irgendwelche Originalpapiere auftreiben. Aber was ist denn mit diesen hohen Bürgschaften? Können nicht einfach andere Leute hingehen und sagen, Leute, hol die Oma, wenn sie denn ihren Personalausweis findet im Bürgerkrieg. Und wir bürgen schon zusammen. Wenn sich viele Menschen zusammentun, was soll schon passieren?
Wir sagen, dass das ein viel zu hohe Latte ist. Als im Jahre 91 Bosnien in der dreifachen Größenordnung dessen, was ich jetzt fordere, es ist ja überhaupt gar nicht passiert, hier waren, haben die Familienangehörigen sich ihrer angenommen. Sie haben sich um Wohnung gekümmert und sie haben sie versorgt und sie sind dann eben auch von anderen unterstützt worden. Und das ist ausreichend für diese Zeit.
Ja, aber jetzt sind ja die Bedingungen anders. Also man kann jetzt, man kann fordern, dass es wieder so ist wie im Bosnienkrieg, aber im Moment sind sie ja so hoch. Solange sie so hoch sind, kann man sich da nicht zusammentun und sagen, wir helfen euch, den Syrern hier in Deutschland. Und wenn 100 Leute zusammenbürgen, wird es schon zustande kommen.
Also die ersten Kirchengemeinden fangen an, das zu tun, weil sie einfach ganz konkrete Fälle haben. Die sind dann immer noch nicht da, weil dann wieder andere Probleme kommen. Wir sagen allerdings eben, dass es eine solche hohe Hürde nicht geben darf. Und deswegen tun wir das eine.
Fährt,
ja,
genau.
Wir tun das eine. Wenn die Not wirklich so groß ist, dann tun wir das. Aber sind auch dort in einer intensiven Beratung, weil das nicht ohne ist. Und wir bitten auf der anderen Seite, dass Land und Regierung in Berlin andere Bedingungen schaffen.
Also ich meine, Politiker und Bürokraten sind ja auch nur Menschen. Die haben da auch ein Herz in der Brust.
Das wissen wir. Und wir haben, also das muss man auch wirklich sagen, ich mache niemals Politikerschelte an dieser Stelle. Es gibt ganz engagierte Politiker hier im Landtag und in Berlin, die sich dafür einsetzen und die nun aber auch eine Mehrheit finden müssen, damit wirklich mehr Flüchtlinge hierher kommen können. Mit denen arbeiten wir auch sehr gut und wunderbar zusammen.
Und was ist Ihre Perspektive? Laufen Sie da gerade einen Marathon oder wird es doch eine Kurzstrecke?
Einen Marathon können wir uns eigentlich um der Flüchtlinge willen nicht erlauben, aber ich würde mal so sagen, wir bohren sehr dicke Bretter im Moment. Aber wir wissen, dass dieses Land das schon einmal gekonnt hat und von daher bleiben wir dran.
Domradio, die Sendung Menschen extra heute zum Thema, nicht nur zur Weihnachtszeit. Warum nehmen wir so wenig Flüchtlinge auf? Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin in der Rheinischen Landeskirche. Wir haben jetzt über alle möglichen Aspekte schon davon gesprochen. Wir haben auch einmal kurz den Widerstand gestreift, der entsteht, wenn man sowas fordert, wie Sie gerade jetzt im Advent heftig fordern. Deutschland soll 100.000 Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Einfach damit sie in Syrien nicht sterben. Punkt. Sie haben viel Widerstand in Ihrem E-Mail-Account, die Pressestelle, da läuft es heiß. Es gibt viele Menschen, die das anders sehen. Ich habe mal einen Leserbrief mitgebracht. Der ist jetzt am Wochenende, 14. 15. Dezember, im Stadtanzeiger erschienen. Und jetzt bringe ich das Ganze mal runter nach Köln, denn das habe ich ja auch schon mal gesagt. Im Moment 2x5.000 Flüchtlinge, die aufgenommen werden sollen, davon sollen erstmal 200 nach Köln. Das wird dann immer so runtergebrochen, bis man weiß, wie viele. Also 200 sollen nach Köln und eine Idee, es ist im Moment ein Ideenstadium, ist, es gibt in Köln-Kalk ein Klarissenkloster, das steht leer. Da könnte man 100 reinpacken. Dazu schreibt jetzt dieser Leserbriefschreiber, das unter Denkmalschutz stehende Klarissenkloster in Köln-Kalk und die weitläufigen Grünanlagen wären sicherlich besser dazu geeignet, dort ein lebendiges Kunst- und Kulturzentrum, ein Kreativzentrum, ein Behinderten- oder ein Seniorenheim unterzubringen. Ich habe das gelesen und habe mich gefragt, was würde denn dieser Mann wohl schreiben, wenn er der Flüchtling wäre? Und Kölner sagen, ja, das ist ja dieses schöne Gebäude, Denkmalschutz, die weitläufigen Parkanlagen, da wollen wir lieber jetzt klassische Musik drin spielen.
Ich kann ja nur sagen, wenn Flüchtlinge dorthin kommen, dann ist es ein Kulturzentrum. Dann ist dort eine andere Kultur.
Dann ist da Leben.
Ja, und dann ist dort Leben. Und ich sage das allerdings auch nicht nur so salopp, sondern wirklich mit einer historischen Erfahrung. Unsere evangelische Kirche im Rheinland ist geprägt worden von Flüchtlingen aus Frankreich, die Hugenotten. Und aus reformierten Flüchtlingen, die in der Zeit der spanischen Niederlande zu uns geflohen sind. In Wesel gab es im Anfang des 17. Jahrhunderts bis zu 68% ausländische Flüchtlinge. Das hat unserer Kirche und das hat diesem Niederrhein ungeheuer gut getan, dass so viele Menschen gekommen sind und ja, neue Lebensenergie mitgebracht haben.
Ja, aber dazu müssen die Menschen ja kommen dürfen. Und wenn jemand das so schreibt, dann ist das ja jetzt erstmal so ein bürgerlicher Widerstand. Ne? Es ist ja jetzt nicht so ein, es gibt ja so Internetgülle, nenne ich das. Das sind so voll rassistische Kommentare, anonym ins Internet gepostet, ohne Ende. So ist das ja noch nicht mal. Das kommt ja in so einem bürgerlichen Gewand daher. Bis man dann mal begreift, dass das Leben bringen würde, sind ja schon wieder, ich weiß nicht wie viele, von den Bomben getötet worden in Syrien.
Ja, das ist sicherlich der Fall, so dass es geht jetzt nicht mehr um ein besser oder schlechter, sondern um ein Ja oder Nein. Es geht darum, wirklich Menschen zu retten, die sonst sterben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es genau das gibt, was Sie beschrieben haben, aber es gibt noch mehr, die anders denken. Und die haben zum Teil großen Einfluss. Also wenn bei mir aus anderen Landeskirchen Kirchenleitungen anrufen und sagen, wir danken Ihnen für diese deutliche Zahl. Ich war die Erste, die das ins Gespräch gebracht hat, aber viele andere sind mitgegangen und haben dann auf der Kirchenkonferenz auch untereinander ausgetauscht. Das machen wir, da gehen wir miteinander mit. Das wird in den Weihnachtspredigten in diesem Jahr zu hören sein. Es gibt also sehr viele einflussreiche Menschen, die das wollen. und wir werden genügend finden, die dann eine Willkommenskultur schaffen.
Also dass dieser politische Akt, der passieren muss, damit die bürokratischen Hürden weniger werden, damit die Bereitschaft gleichzeitig höher wird, mehr aufzunehmen, es muss ja beides gleichzeitig eigentlich passieren. Also Sie glauben daran, das wird passieren und dann, gut, dann werden natürlich auch Menschen merken, hier ist was Lebendiges, die das dann vielleicht eher selber nicht gewollt haben oder auch nicht zugelassen hätten. Ich will trotzdem nochmal wissen, Sie erfahren ja jetzt auch wirklich heftige, soll ich es Anfeindungen nennen? Ich weiß nicht, wie, Anwürfe auf jeden Fall. Trifft Sie das?
Nein. Ehrlich gesagt, nein. Also ich will das, will auch versuchen, die Menschen zu verstehen in ihren Sorgen und kann aber nur sagen, eure Sorgen sind so klein gegenüber den Sorgen und Problemen, die man anhört, wenn man zu einer dieser Flüchtlingsfamilien geht. Und deswegen kann ich damit gut leben. Ich finde nur, dass unser Land etwas anderes verdient hätte als Kultur, als diese Anfeindungen. Ich finde, dass unser Land, das so viele Flüchtlinge produziert hat im Laufe seiner Existenz, vor allen Dingen eben während des Zweiten Weltkriegs, ein Land sein sollte, das ganz sensibel ist, wenn in einem anderen Land Krieg ist. Und das macht mich dann manchmal traurig und besorgt um die Menschlichkeit in unserem Land.
Die Sendung Menschen extra. Eine Woche vor Weihnachten. Wir haben heute den 17. Dezember. 17 plus 7 ist 24. Heute ja. In einer Woche ist Heiligabend. Richtig. Dann wird überall die Geschichte erzählt, wie Jesus auf die Welt kam. Zwei Tage später wird meistens die Flucht nach Ägypten erzählt. Das wird dann schon nicht mehr überall erzählt. Es gibt noch viele Menschen, die es mitkriegen, aber nicht mehr ganz so viele wie heute in 7 Tagen. Also wir stehen kurz vor Weihnachten und Sie sagen, ich bringe dieses Flüchtlingsthema jetzt. Natürlich auch, weil die Menschen jetzt sterben, aber auch, weil wir jetzt fast Weihnachten haben. Und das ist eine Flüchtlingsgeschichte.
Das ist eine Flüchtlingsgeschichte in vieler Hinsicht. Wenn man überlegt, dass Jesus in einem Stall geboren ist und in eine Krippe gelegt wurde, obwohl sein Vater doch eigentlich Zimmermann war und ein schönes Zuhause in Nazareth hatte und die politischen Willensentscheidungen von damals hat diese Familie nach unterwegs getrieben in eine Stadt, in der es an jeder Haustür hieß, es gibt hier keine Unterkunft. Am Ende heißt es in der Bibel, sie hatten dort keine Herberge. Und dieses Kind, das kein Zuhause hat, dem schickt Gott alle Engel, die er aufzubieten hat, als es geboren wird und freut sich mit der ganzen Welt darüber.
Alle himmlische Heerscharen, haben sie gesagt. Das ist eine, also ich stelle mir eine gewaltige Masse von Heer, von Scharen vor, die dieses Kind schützen und behüten. Und
so war es, so ist es auch. Also die ganzen himmlischen Heerscharen haben sich erst einmal gefreut, dass es das gibt. Wer freut sich heute über ein Flüchtlingskind, das noch zusätzlich kommt? Und dann hat er einen Engel gesandt und Josef im Schlaf gewarnt und gesagt, brich auf, rette dein Kind nach Ägypten. Jesus käme heute überhaupt gar nicht bis Ägypten, er würde an der Grenze scheitern. Und einen anderen Engel hat er geschickt, den Weisen aus dem Morgenland und hat gesagt, geht woanders hin zurück und nicht über Jerusalem. Er hat so viele, ja Schutzengel würden wir heute, glaube ich, sagen, dem kleinen Christuskind mit auf den Weg gegeben.
Das ist ja total anrührend. Das ist irgendwie so und das ist, und der mächtige Herodes, also er hat ihn so geschützt, die Heerscharen haben es so geschützt, dass der mächtige Herodes dieses eine Kind nicht finden konnte. Es sind viele andere Kinder deswegen gestorben. Das ist auch so ein Aspekt in der Geschichte, den ich finde, den soll man nicht immer überlesen, so schnell husch husch da drüber. Es sind viele andere männliche Erstgeborene gestorben und jede Mutter, die ein Kind verloren hat, weiß, was das bedeutet. Also die Geschichte ist voller Leid auch, aber Herodes hat es nicht geschafft, dieses Kind zu töten. Wenn Sie uns jetzt mit Blick auf diese Geschichte so deutlich mit auf den Weg geben, 100.000 wenigstens, das sind 100.000, die nicht sterben müssen. Also es ist ja auch nicht klar, dass sie, ob sie im Bürgerkrieg sterben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, 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 sehr hoch. Wie verbinden Sie das, diese 100.000 Flüchtlinge, mit dieser Weihnachtsgeschichte und uns? Das ist ja das Entscheidende.
Dieser Christus, der dann als kleines Kind ein Flüchtling war, der geschützt worden ist von den himmlischen Heerscharen und von Menschen, die ihn aufgenommen haben, hat uns dann, als er 30 Jahre alt war, gesagt, folgt mir nach. Und wenn ich ihm heute nachfolge, dann komme ich zu den Flüchtlingen, weil er selber einer war. Ich laufe ihm hinterher und das ist das, glaube ich, was der Papst auch in Lampedusa sagen wollte. Wenn sich die Kirche auf den Weg macht mit diesem Christus, dann landet sie dort, wo die Flüchtlinge sind. Das ist das, was ich für diese Weihnachtszeit besonders in den Mittelpunkt stellen will.
Sie haben das eben schon mal gesagt, als Sie die Lazarus-Geschichte vorgelesen haben und als wir nachher darüber gesprochen haben. Abraham sagt, ihr wisst schon alles. Sie wissen schon alles. Also wir haben diese Weihnachtsgeschichte. Wir hören, dass alle himmlischen Heerscharen dieses Flüchtlingskind schützt oder schützen. Und trotzdem verhalten wir uns ja oft anders und sagen, ach, dieser schöne Park mit diesem schönen denkmalgeschützten Kloster, wäre doch nett, wenn ich da Konzerte gehen hören könnte. Wir wissen das, wir hören das und denken doch anders. Was glauben Sie denn, muss wirklich noch passieren, damit es in unserem Herzen ankommt?
Es ist bei vielen Menschen schon angekommen.
Ja, bei denen es nicht angekommen ist.
Und bei denen es nicht angekommen ist, da muss der Heilige Geist einmal ran und ihr Herz anrühren. Ich habe eine Geschichte mit meiner Tante erlebt, die mir gesagt hatte, als sie so klagte über die Ausländer in ihrer Umgebung und die sagte, Mensch, Jesus hat doch die Ausländer geliebt und war immer freundlich zu ihnen und erzählte ihr ein paar Geschichten davon aus der Bibel. Und dann sagte sie dann, obwohl sie eine ganz fromme Frau ist, sagte sie, ach, hör mir doch jetzt auf mit der Bibel, hier geht's doch um Menschen. Und in dem Moment stockte sie die ganze Familienfeier und merkte, jetzt stimmt was nicht. Und ich glaube, so ein Erstaunen, Erschrecken, ach, hier geht's doch um Menschen und die kommen in der Bibel vor. Das, glaube ich, brauchen wir heute.
Da ist genau diese Spaltung passiert. Wir haben die Propheten, wir wissen, was richtig ist, aber wir verbinden das nicht mit unserem Leben.
Ja.
Wir machen irgendwie zwei verschiedene Dinge daraus. Da ist die Bibel, da sind die Geschichten, da sind die Propheten und da sind die Menschen und da sind wir.
Ja,
und es muss, die Lösung ist doch, dass es zusammenkommen muss.
Genau, die Bibel hat das insofern gemacht, als sie nicht nur einfach diese Forderung hatte, bitte kümmert euch um die Fremden und Ausländer, sondern die sagt dann immer als nächstes, ihr wart doch selber fremd in Ägypten. Ihr kennt das doch. Es ist doch in eurem eigenen Leib passiert. Und das ist das, was heute, glaube ich, auch Menschen bewegen kann. Wer in seiner Lebensgeschichte jetzt einmal zu seinen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zurückgeht, der kann bestimmt eine Geschichte in der Regel erzählen, die auch mit Flucht, mit Umziehen und
Krieg,
Neuanfang
und Krieg.
Und Krieg und Neuanfang zu tun hat. Und wenn das passiert, dass man sagt, ihr wart doch selber einmal fremd in Ägypten. Darum nehmt nun den Schutzlosen und Fremden in eurer Mitte auf. Dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo Weihnachten auch beginnen kann.
Barbara Rudolph, erzählen Sie uns, was aus den 100.000 wird?
Wenn es soweit ist, gern.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute sich so viel Zeit für uns genommen haben. Ich danke auch allen, die zugehört haben. Das habe ich noch nie gemacht, aber es ist ja eine Menschensendung extra. Ich höre jetzt mal ganz fromm auf und sage, und ich meine es sehr ernst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Am Mikrofon war Angela Krumpen.